Vor einigen Wochen war ich im Büro und war am Arbeiten an meinem PC. Da kam plötzlich von meinem Nachbar, meinem Kollege vom Nachbartisch, ein lautes Scheiße, was ist das für eine Sch? Und er so, oh, Entschuldigung. Und guckt er mich an und sagt, ich habe vergessen, dass da ja neben mir ein Christ sitzt und dann auch noch einer, der Pastor ist. Also nein, das wollte ich nicht. Ja, ich weiß ja, dass du, ne, vor einem Pastor sowas zu sagen, das ist doch nichts. Das ist das Bild von mir als Christ, von meinem Kollegen. Mensch, wäre ich doch auch nur ein bisschen christlicher und würde mich etwas christlicher verhalten. Ich weiß ja, dass du Christ bist und auf solche Sachen achtest. Und dann war ich mit ihm im Gespräch und auch mit einigen anderen Kollegen und er sagte, naja, eigentlich finde ich das ja gut und wichtig und richtig, auch diese Prinzipien zu haben. Und ein ja bisschen christlich würde ich ja auch sagen, bin ich ja auch. Ich bin ja auch dafür, dass wir nicht lügen, sondern dass wir ehrlich miteinander umgehen. Und vielleicht kennt ihr auch die Situation, die dann andersrum ist, wenn man selber mal irgendwie Mist baut, dann kommt jemand und sagt, na, ich dachte, du bist Christ. Ja. Und dann beißt man sich auf die Zunge oder merkt, oh, die Leute beobachten einen ganz schön. Aber was zeigt das? Was für ein Bild zeigt das von Christsein und von Christen? Christen müssen artig sein, keine Partys, keinen Wein. Das Bein, das sich zum Tanze hebt, das wird im Himmel abgesägt. Was ist es, was einen Christen ausmacht? Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Predigtreihe Smart Builder, klug bauen, Beziehungen mit Gott gestalten. Wir werden in den nächsten 13 Wochen uns mit dem Bild des Hausbaus beschäftigen und dieses als Bild und als Symbol nehmen für den Bau eines eigenen geistlichen Hauses. Und dabei geht es, und das ist der Untertitel von dem Buch, mit dem wir arbeiten, Smart Builder, A God-Centered Spirituality in a Me-Centered World. Zu Deutsch, wie lebe ich eine gottzentrierte Spiritualität in einer ich-zentrierten Welt? Und das soll so das Thema sein, unter dem das Ganze steht. Wir wollen wegblicken von uns und mehr hin zu Gott. Und wir wollen uns fragen, okay, wie hat Gott sich denn das Leben mit ihm gedacht? Wir haben in der letzten Woche dazu den Start gehabt mit Daniel Flexig und der hat uns auf das Fundament erneut hingewiesen und gesagt, das Fundament, die Basis, ist die Tatsache der Auferstehung von Jesus Christus. Ohne die Auferstehung von Jesus würde es dieses ganze Gebäude nicht geben, weil das Fundament fehlen würde. Und es ist eins der bestbezeugten und dokumentierten Ereignisse in der Geschichte und es wird uns sehr fehlerfrei überliefert und es ist glaubwürdig. Das haben wir am letzten Sonntag gehört. Wer es nachhören will, online www.mavuno.de, da haben wir alle Predigten auch zum Nachhören. Und heute soll es weitergehen. Wir wollen uns mit dem nächsten Teil des Fundaments beschäftigen. Und ich habe gemerkt in der Vorbereitung, nein, es ist nicht nur das Fundament. Also wir gehen nachher noch in den nächsten Wochen zu den Ecksteinen, Fußboden und Wände, Decke und Dach. Also insgesamt einige Wochen dadurch. Diese Woche zählt es zwar noch zum Fundament, aber ich habe gemerkt, das Fundament, es ist nicht nur das Fundament. Es soll nämlich um den richtigen Materialmix gehen, beziehungsweise um die richtige Mischung. Die Mischung von was? Von Beton oder Mörtel. Die Mischung macht's. Um ein Haus zu bauen, werden heute Unmengen Beton verwendet und die müssen im richtigen Mischungsverhältnis sein. Zement, wie wir den da vorne liegen haben, Wasser und dann Sand oder grobkörniger Sand oder Steine, je nachdem, wofür man es verwenden will. Aber nicht nur um das Fundament zu gießen, wird Beton benutzt, sondern es wird eine andere Mischung auch dafür benutzt, um die Fugen, um Steine miteinander zu verfugen. Dafür wird auch Mörtel benutzt. Das heißt, bei allen Stationen eines Hausbaus wird immer wieder Beton bzw. Mörtel verwendet und gebraucht. Und wie entscheidend diese Mischung ist, haben leidvollerweise Menschen vor kurzer Zeit auf dem Balkan erlebt, wo Häuser gebaut wurden und es wurde an Zement gespart und einfach irgendwelche Pampe zusammengekippt und die Häuser sind dann zusammengestürzt, weil sie dem Druck und dem der Konstruktionsvorgaben nicht standhalten konnten, weil es eine falsche Mischung war. Ich selber habe ehrlich gesagt noch nie ein Haus gebaut und ich werde es wahrscheinlich auch nie bauen, jedenfalls nicht ein echtes. Und das Bild Mörtel und so weiter, das ist mir nicht ganz so nah. Und da habe ich gesagt, vielleicht geht das dem einen oder anderen auch so. Aber etwas, was wahrscheinlich die meisten von uns schon mal gemacht haben, sie haben Öl gewechselt, richtig? Jeder, der ein Auto hat, der hat schon mal Öl, na gut, nicht gewechselt, aber zumindest nachgegossen, oder? Oder zumindest mit dem Prüfstab getestet, ob genug Öl drin ist, richtig? Ja, wenn nicht, solltet ihr machen. Ihr werdet gleich hören, warum. Also, Öl. Schmierstoff. Wir können das, worüber wir heute nachdenken, auch mit dem Schmieröl vergleichen, mit dem Schmierstoff, der die Basis bietet, um den Glaubensmotor im Gang zu halten. Schmierung ist unendlich wichtig. Es ist faszinierend zu sehen, wie groß der Unterschied ist zwischen einem geschmierten Motor und einem nicht geschmierten Motor. Ein Motor, der kein Öl hat, der geht innerhalb von wenigen Minuten hops. Ich habe bei YouTube ein Video gesehen, das war sehr cool, da haben die mit Absicht das Öl rausgelassen und einfach den Motor angemacht, um zu gucken, wie lange das geht. Und der ist dann irgendwann echt in die Grütze gegangen. Ja, der ist richtig explodiert, Rauch und Feuer kamen raus, bis dann sich eben die Kolben festgefressen hatten und das ganze Ding sozusagen in die Luft gegangen ist. Öl ist wichtig, mehr denn je, auch bei modernen Autos, insbesondere bei modernen Autos, weil die neuen Motoren so extrem auf Leistung getrimmt sind, dass das Öl, was man früher ganz normal irgendwo gekauft hat und reingegossen hat, nicht mehr reichte, sondern wir brauchen heutzutage für unsere Motoren ein ganz besonderes Öl, so eins wie dieses hier. Das ist synthetisches Öl, Long-Life-Öl, und das ist, hat besondere Eigenschaften. Erstens, es ist in allen Temperaturbereichen nutzbar. Das heißt, von minus 40 Grad bis plus 90 Grad ist es flüssig und viskos ist der Fachbegriff. Es schmiert genug, um in die ganzen Zwischenräume des Motors zu gehen. Das heißt, es geht in allen Temperaturbereichen. Und um das zu erreichen, ist es nicht einfach nur Öl, sondern ist eine Mischung aus Additiven, das sind irgendwelche Zusatzstoffe, und Öl. Das ist speziell aufbereitet und es ist hochkomplex, dieses Öl herzustellen. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendein Wald- und Wiesenöl von irgendwo nehmt, würde es nicht funktionieren, sondern das Auto funktioniert nur mit dem richtigen Schmierstoff, mit der richtigen Mischung. Was hat das nun mit Glauben zu tun? Warum erzählst du uns, Ole, was über Autoschmierstoffe? Es geht heute um den richtigen Schmierstoff in meinem und in deinem Leben. Was brauchen wir für die Beziehung zu Gott und für unsere Spiritualität? Vielleicht ist deine Beziehung zu Gott auch manchmal so schwergängig wie ein Motor mit dem falschen Öl. Oder du hast gemerkt, mein Glaubensmotor, der bockt manchmal. Muss ich vielleicht Öl nachgießen? Vielleicht hat sich auch das Mischungsverhältnis verändert über die Zeit und ich muss einen Ölwechsel durchführen. Wir wollen heute uns mit der Basis, wie wir gesehen haben, mit der Basis des Glaubens beschäftigen. Aber es ist das, was alles durchdringt, unseren gesamten Glauben. Aber nochmal zurück zu der Geschichte am Anfang. Wie sieht nun ein guter Christ aus? Oder wie sieht überhaupt ein Christ aus? Was für Erwartungen hat man denn an einen Christen? Und ich habe es häufig erlebt, dass die Erwartung an einen Christen ist, dass sie moralisch und ethisch integer und korrekt sind. Dass sie ganz praktisch, liebevoll, großzügig, hilfsbereit, geduldig, ehrlich, gerecht und gesetzestreu sind. Wunderbar, oder? Sind wir alle, also wir können nach Hause gehen. Oder? Ist das die Realität? Interessanterweise bräuchten wir für diese ganzen Sachen noch nicht einmal Christ zu sein. Ich kenne nämlich eine ganze Menge Leute, die sich selber nicht als Christen bezeichnen würden, aber genau diese Sachen einhalten und auf die diese Eigenschaften zutreffen. Mehr als auf mich. Sie führen ein einwandfreies Leben, sind ethisch korrekt und sie sagen sogar von sich selber, Mensch, ich bin noch ein guter Mensch. Und du mit deinem Glauben, das brauche ich nicht, das kann ich auch ohne. Ich bin ein guter Mensch. Ich brauche keine Bibel oder irgendwie eine Kirche und lasse mich mit diesem Jesus in Ruhe. Ich habe meinen Glauben an das Gute im Menschen und da brauche ich nicht eine Kirche. Und wenn es einen Gott geben sollte, dann wird er sicherlich ganz zufrieden mit mir sein und ich komme garantiert in den Himmel. Warum sollte Gott mich ablehnen? Aber ist es das, worauf es ankommt? Ist es das, was Gott von uns erwartet? Ehrlich gesagt, ich glaube, dass das die Frage ist, die die Menschheit schon immer und am meisten beschäftigt hat. Es ist die Frage schlechthin. Und es bewegt und bewegte Menschen aller Kulturen und aller Zeiten. Nämlich, wie erlange ich Ansehen vor Gott? Wie kann ich vor Gott bestehen? Und die Menschheit hat es geschafft, sich da verschiedene Strategien zu überlegen, um Antworten auf diese Fragen zu finden. Und das finden wir überall. Das finden wir in Deutschland, das finden wir in der ganzen Welt. Die einen sagen, sie ignorieren einfach den Fakt und sagen, okay, es gibt Gott nicht. Ich verneine ihn, damit hat sich die Frage erledigt. Die zweite Strategie ist, man geht dieser Frage aus dem Weg und sagt, naja, ich sollte schon ein guter Mensch sein. Und dann denke ich aber nicht weiter drüber nach. Lenke mich ab mit den Dingen des Lebens, mit den schönen oder mit den schwierigen, mit den Sorgen und lasse mich nicht auf diese Frage tatsächlich ein. Das dritte ist, und das finden wir in den meisten religiösen Kulturbereichen, also in allen Religionen weltweit, da wurden Regeln und Gesetze und Praktiken aufgelegt und eingesetzt, um diese Frage damit zu beantworten, dass man sagt, okay, ich tue ja etwas. Ich tue ja etwas und dann sollte doch Gott das Ansehen, also mich so ansehen, dass ich vor ihm bestehen kann. Das ist das Eigentliche, was Religionen ausmachen. Und das ist egal, ob man dort ins Judentum geht, ob man dort in den Islam geht, ob man in den Buddhismus geht, ob man in irgendwelche Naturreligionen geht. Und überall findest du diese Regeln, diese Gesetze, diese Praktiken, die Erleuchtungsstufen, die man erreichen muss, das, was man tun muss, um Gott zu gefallen. Ich habe eine Kollegin, die aus der katholischen Kirche kommt und jetzt aber vor wenigen Wochen mir sagte, ja Mensch, ich reise jetzt in Urlaub nach Indien. Ich sage, oh toll, schön, machst eine Rundreise. Nee, ich gehe dort meditieren und lerne Yoga, ich will nämlich die Erleuchtung finden. Da sage ich, boah, krass, warum fliegst du da für 3 Wochen nach Indien? Und sagt sie, ja, ich glaube, ich brauche das. Ich will irgendwie näher an Gott dran sein. Und jetzt ist sie die dritte Woche mittlerweile irgendwo in Indien, in Goa, und macht, was weiß ich, wird sie mir erzählen. Das Interessante ist, dass auch wir als Christen da nicht ausgenommen sind. Auch wir kennen Regeln und Gesetze und Praktiken, die ganz schnell den Anschein haben, dass wir sie erfüllen müssen, um Gott zu gefallen. Ich muss eben lernen, Gutes zu tun. Darum geht es doch beim Christsein, oder? Und wer sich mit Martin Luther beschäftigt hat und beschäftigt, der weiß, dass Martin Luther viele Jahre versuchte, diese Frage zu beantworten. Er hatte sich diese Frage gestellt, wie werde ich denn gerecht vor Gott? Vor etwa einem Jahr war ich in einem Gespräch mit einem jungen Mann, der in einer ähnlichen Lage war. Wir kamen ins Gespräch und ich erzählte von meinem Christsein, dass ich Christ bin und auch davon überzeugt bin, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und dann sagte er, ja, das ist ja schön und gut, du glaubst das, ich glaube das nicht so richtig, weil ich glaube, ich bin doch ein guter Mensch. Ich brauche da nicht irgendwie so eine abstruse Geschichte von jemandem, der irgendwas für mich getan hat. Ich glaube, ich stehe ganz gut mit Gott. Dann sage ich, okay. Glücklicherweise hatte ich kurz vorher ein tolles Schaubild gelernt und das will ich euch jetzt zeigen. Ich habe ihn gefragt, Mensch, lass uns mal erstmal annehmen, es gibt Gott. Ja? Und wir sagen, Gott muss ja irgendwie, wenn er Gott ist, perfekt sein. Er muss unendlich heilig, unendlich gerecht, unendlich gut sein. Stimmst du mit mir da überein? Er sagte, ja, also Gott ist so das Top, ne? Der Top gute, heilige, wie auch immer. Und das entspricht übrigens auch dem Bild, wie sich Gott in der Bibel vorstellt. Und dann habe ich so ein Schaubild gemalt. Ich hatte leider nur eine Wohnzimmerwand, habe nicht mit dem Edding dran gemalt, aber habe gesagt, okay, nehmen wir mal an, dort oben ist Gott. Ja? Nimm mal das hier als Skala. Ja? Hier oben ist Gott, der perfekte Gott. Und jetzt versuch dich mal irgendwo auf dieser Skala von hier unten bis hier oben einzuordnen, wo du denn bist. Wie siehst du dich denn? Du sagst, du bist gut. Sagt er, ja, ja. Und dann überlegt er ein bisschen und dann sagt er, gut, ich will dir mal helfen. Ja? Also ich habe ein bisschen was von Mutter Teresa gelesen und die kennt ihr vielleicht alle. Der junge Mann kannte sie auch. Und dann sage ich, Mutter Teresa, die hat, auch so viel sie getan hat, wusste sie, dass sie jemand ist, der nicht gut genug für Gott ist. Hat sich selber eingeschätzt als eine Person, die nicht perfekt ist, die selber sündigt und die selber unzulänglich ist. Und sie würde sich wahrscheinlich irgendwo hier einsortieren. Da guckte er ganz groß. Ja? Und wahrscheinlich dachte er nochmal darüber nach, okay, ich muss mich wahrscheinlich woanders einsortieren. Sag ich, naja, vielleicht kennst du ja Nelson Mandela oder Martin Luther King. Kennst du die? Und sagte, ja, Martin Luther King kennt er. Und sag ich, du, Martin Luther King war ein sehr demütiger Mann. Und der hat sich, wahrscheinlich hätte er sich irgendwo unter Mutter Teresa einsortiert. Hier. Und sagte, aha, okay. Und dann sagte ich, okay, ich würde mich auch einsortieren und ich bin garantiert nicht besser als Mutter Teresa und auch nicht besser als Martin Luther King. Wenn du mich fragen würdest, ja, ich würde mich irgendwo hier einsortieren. Ja? Dann guckte er auch und schaute sich dann und sagte, okay, ich glaube, ich habe jetzt ein Problem. Sag ich, ja, komm, fühl dich frei, du kannst dich einsortieren, wo auch immer du willst. Ganz egal wo. Und es war ja eine Wand, die nicht so, wo das nicht aufgemalt war. Und ich wollte ihn nochmal dran erinnern, dass da oben Gott ist und hier unten ich bin. Ja? Und dann fing er an und ging mit der Hand irgendwie so hin. Und dann wanderte aber immer weiter runter und merkte, ich weiß nicht genau, ob er sich kurz über mir oder unter mir einsortiert hat. Auf jeden Fall hat er sich irgendwo hier unten einsortiert. Und dann sagte ich, okay, Mensch, cool, so gut bist du, Mann. Und da oben ist Gott. Und du sagst, du brauchst irgendwie nichts, um mit Gott eins zu sein, auf einem Level zu sein. Du meinst, Gott kann das akzeptieren, diese Lücke? Und dann sagt er, weiß ich auch nicht so richtig. Und dann sagt er, naja, aber ich weiß ja nicht, wie groß die Lücke ist. Vielleicht ist das ja gar nicht so viel. Und dann sage ich, na, stell dir vor, du bist auf einem Segelboot und kannst nicht schwimmen. Da ist es egal, ob das Boot 2 Kilometer vom Land weg ist oder nur 100 Meter oder auch nur 50 Meter und vielleicht auch nur 5. Wenn du nicht schwimmen kannst, wirst du niemals diese Distanz überspringen, ohne dass du untergehst. Und so stell dir das auch so vor, diese Distanz ist fast egal, wie genau sie ist, aber sie ist da und sie ist unüberwindbar. Warum habe ich ihm dieses Beispiel erzählt? Weil genau das ist, wovon die Bibel spricht. In der Bibel steht, und das können wir jetzt gemeinsam aus dem Römerbrief lesen, dort steht, und das zitiert Paulus, der Schreiber des Römerbriefes, da zitiert er einige Psalmenverse, und er sagt und erkennt in seinen Ausführungen, genau wie es in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug und keiner fragt nach Gott. Alle sind von dem richtigen Weg abgewichen und keinen einzigen, und jetzt kommt's, kann Gott noch gebrauchen. Boah. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger. Das Problem ist, Christsein bedeutet nicht gut zu sein. Es bedeutet perfekt zu sein. Aber was nun? Er guckte mich mit großen Augen an und ich sagte ihm, ja, genau die Frage hat sich Gott auch gestellt. Was nun? Was nun? Wir versuchen ständig irgendwie ein Stück hoch in der Leiter zu kommen. Und ich sage, vielleicht hast du irgendwie Versuche gestartet, näher an Gott zu kommen, indem du dich besser verhalten hast, mehr meditiert hast, indem du versucht hast, die Erleuchtung zu finden, indem du Yoga-Training gemacht hast oder sonst irgendwas und hast versucht, diese Distanz zu erreichen. Aber du stimmst mir doch überein, du wirst nicht viel weiter als Mutter Teresa gekommen sein. Nein, nein, garantiert nicht. Wir kommen jetzt zu dem Kern der christlichen Botschaft. Und ich weiß, dass viele von euch diese oft genug gehört haben. Und trotzdem glaube ich, dass sie der Mörtel und der Schmierstoff ist für unser gesamtes Glaubensleben. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir das wieder neu eingebrannt kriegen in unsere Herzen. Dass es neu, dass wir die richtige Mischung wieder für unser Glaubensleben eingefüllt bekommen an diesem Sonntagmorgen. Das ist nämlich die gute Botschaft. Das ist das Evangelium in seiner Essenz. Und wir werden uns wieder an Paulus richten. Paulus, der große Missionar, der, nachdem er Jesus begegnet ist, in dem ganzen Nahen Osten, beziehungsweise in der damaligen Welt, in dem damaligen Weltreich Rom und Griechenland, in Kleinasien auch, Gemeinden gegründet hat. Und er hat unter anderem auch eine Gemeinde in Rom gegründet, der Hauptstadt des damaligen Römischen Reiches. Und er hat, als er wieder weg war aus Rom, einen Brief geschrieben, den Römerbrief. Und dieser Brief, der wird bezeichnet als die beste Zusammenfassung der guten Nachricht von Gottes Plan für uns Menschen in der Bibel. Dieser Brief, der hat Power. Das Faszinierende ist, große Leute, Kirchenleute, haben sich aufgrund des Lesens dieses Briefes für Gott entschieden und haben verstanden, was da für eine Macht hinter ist, hinter der guten Botschaft. Augustinus, Martin Luther, John Wesley, sie alle haben sich aufgrund dieses Briefes bekehrt. Und Luther selbst sagt, das ist das Hauptstück des Neuen Testaments. Und es ist eigentlich notwendig, täglich damit, wie mit dem täglichen Brot für die Seele umzugehen. Ich kann es euch empfehlen, schnappt es euch einmal, den Römerbrief. Ich habe den Römerbrief beispielsweise vor einigen Jahren ganz neu entdeckt, als ich in dieser Übersetzung gelesen habe. Neue Genfer Übersetzung kann ich nur empfehlen, weil sie einfach das nochmal ganz neu irgendwie deutlich macht und irgendwie, finde ich, so ja, mit sehr prägnanten Worten beschreibt. Aber jetzt lesen wir ein kleines Stück daraus. Und zwar einige Verse nach denen, die wir eben gelesen haben, schreibt Paulus. Und es ist im Prinzip eine Argumentation, die er durchgeht. Und jetzt kommt er an die Stelle, wo er im Prinzip auf die Frage antwortet, ja, was nun, wenn keiner gerecht werden kann? Doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Also Gott hat sich und seine Gerechtigkeit gezeigt, hat es erläutert, hat sich offenbart. Und das ist eine Gerechtigkeit, die nicht irgendwoher kommt, sondern es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugutekommt, die glauben. Und dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand nun Jude oder Nicht-Jude ist. Es ist egal, ob er Grieche, Syrer, Südafrikaner, Thailänder, Chinese, Deutscher oder Westberliner ist. Denn alle haben gesündigt, da wiederholt er es nochmal, und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Also das, was Gott widerspiegelt, kommt in unserem Leben nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, also dass diese Distanz überwunden werden kann und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf was? Auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk, aufgrund oder durch die Erlösung durch Jesus Christus. Paulus beschreibt hier, dass das, was uns gerecht macht vor Gott, nichts ist, was wir machen können, sondern etwas, was uns geschenkt wurde von Gott. Es wurde uns als freies Geschenk geschenkt. Es war Gnade. Gnade ist ein ähnliches Wort oder kann man beschreiben als freies Geschenk. Und zwar durch die Erlösung, also durch das, was Jesus getan hat. Jesus hat uns losgekauft. Dieser Begriff Erlösung hier, der wurde in der Sklaverei verwendet, wenn man Sklaven losgekauft hat. Und jetzt sagt er weiter, ihn, also Jesus, hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Dahinter steht das Prinzip, dass Gottes Heiligkeit und seine Gerechtigkeit und unsere Ungerechtigkeit so weit voneinander entfernt sind, dass hier zwischen etwas, ein Graben steht. Und die Bibel beschreibt das als den Graben der Sünde, als den Graben des Zielverfehlens, des Nichtgerechtseins vor Gott. Und die Bibel beschreibt, dass Jesus genau diesen Graben übersprungen hat und alle diese Sünde während des Überspringens auf sich genommen hat und diese Schuld ein für alle Mal getilgt hat durch sein Opfer, indem er sich selber gegeben hat. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist diese Sühne geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf dieses Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Hat da noch irgendjemand einen Grund, auf etwas stolz zu sein? Nein, das ist jetzt ausgeschlossen. Folgt das etwa aus dem Gesetz? Sofern das Gesetz zu Leistungen auffordert, nein. Sofern das Gesetz aber zu Glauben auffordert, ja. Denn, und jetzt sozusagen die Zusammenfassung, denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird. Und zwar unabhängig von Leistungen, wie sie das Gesetz fordert. Oder ist Gott etwa nur ein Gott der Juden? Damit meint er, dass den Juden ja das Gesetz gegeben wurde. Ist also Gott nur ein Gott der Juden oder ist er nicht ebenso auch der Gott aller anderen Menschen? Natürlich ist er das. So wahr es nur einen Gott gibt, den, der auf ein und dieselbe Grundlage des Glaubens, Beschnittene und Unbeschnittene, für gerecht erklärt. Paulus macht deutlich, dass das hier, diese Distanz, nicht durch uns, durch Werke, überwunden werden kann. Vielleicht können wir ein Stück näher rankommen. Aber die Distanz zu Gott ist zu groß, weil Gott zu heilig und zu gut ist. Und Gott hat es gewusst und hat deswegen einen Erlösungsplan geschaffen und hat gesagt, hier für diese Distanz gibt es jemanden, den ich schicken kann, nämlich Jesus Christus. Und wir können durch ihn jetzt zu Gott kommen. Und durch Jesus Christus können wir jetzt auf Augenhöhe mit Gott leben, in Beziehung mit Gott leben. Nicht, weil wir so gute Dinge getan haben, sondern alles das, was hier dazwischen ist, alle Sünde, alle Ungerechtigkeit. Ihr habt vorhin gehört, welche Anforderungen an Christen heute gestellt werden und was ich nicht erfüllen kann und du vielleicht auch nicht. Alles das hat Jesus weggenommen. Und hat im Prinzip diese Distanz überwunden. In mir selbst bin ich sündiger, als ich je geglaubt hätte. Aber in Christus bin ich geliebter, als ich je gehofft hätte. Das ist der Mörtel, der unser Glaubensgebäude zusammenhält. Das ist der Schmierstoff, der unseren Motor, unseren Glaubensmotor, unseren Lebensmotor am Laufen hält. Aller Glaube, alle guten Taten, alle Ethik, alle Moral, alles das, was wir christlich nennen und was uns häufig gespiegelt wird, als was christlich verstanden wird, alles das entspringt dieser Tatsache und ist nicht etwas, was von uns her gemacht werden muss. Ich weiß, dass viele von euch schon lange mit Jesus gehen und ich weiß, dass ihr vielleicht sagt, Mensch, das habe ich schon oft genug gehört. Ich habe auch, als ich in der Predigtvorbereitung saß, am Anfang gedacht, ja Mensch, okay, ich habe das schon so oft gehört. Und ja, Evangelium. Und ja, ich weiß, dass Jesus für mich gestorben ist. Und ich habe in der Predigtvorbereitung gemerkt, wow, was steckt dahinter? Und würde ich das wirklich immer und in allen Situationen meines Lebens, mit allen Fasern wirklich glauben und wirklich begriffen haben, dann würde ich viele Sorgen nicht haben. Dann würde es mir an vielen Stellen anders gehen. Denn, und das muss ich zugeben, die Versuchung ist einfach zu groß, diese Sache mit der Lücke zwischen Gott und mir versuchen selber zu füllen. Durch mein gutes Verhalten. Ja, ich weiß, ich müsste. Und ich muss doch. Und Gott, du müsstest doch eigentlich zufrieden mit mir sein, was ich hier gerade gemacht habe. Warum fragst du dich manchmal, ob Gott dich wirklich lieben kann? Oder ob Gott es tatsächlich gut mit dir meint? Was treibt dich in diese ständige Aktivität mit dem Gefühl, doch etwas für ihn schaffen zu müssen? Vielleicht bist du sauer auf Gott, wenn er dies oder jenes tut und fragst dich, warum das klappt und eintrifft oder das nicht, obwohl du doch so viel für Gott tust. Warum fürchtest du dich davor zu versagen und Gott nicht mehr zu gefallen? Ich merke es bei mir selber, dass wenn ich in Situationen stehe, wo ich nicht so nah an Gott dran bin, dass mir da schlechtes Gewissen kommt. Bei mir ist es häufig so, dass wenn ich gute, regelmäßige Gewohnheiten vernachlässige, wie zum Beispiel das Gebet und das Bibellesen, dann kommt bei mir immer so ein Gefühl, okay Ole, irgendwie bist du nicht mehr so nah dran an Gott und ich fühle mich schuldig. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, dachte ich, Mensch, du musst jetzt ordentlich was leisten und die Predigt muss richtig gut sein, denn sonst war das umsonst. Das ist ein so wichtiges Thema, du musst sie richtig gut machen. Und ich habe mich ertappt dabei, zwischendurch mich so sehr unter Druck zu setzen, und warum? Um Gott und anderen Menschen zu gefallen. Ich bin jemand, der sehr davon abhängig ist, was andere über mich denken und damit auch, was Gott über mich denkt. Und für mich war das so heilsam, das immer wieder zu hören und neu zu lesen und zu verstehen, dass ich nicht stolz auf meine eigenen Taten sein brauche, weil Gott mich unabhängig von meinen Taten liebt und er hat den Weg zu sich freigemacht. Ich kann immer zu ihm kommen und das hängt nicht von meinen Taten ab. Was ist meine Motivation? Wem will ich gefallen? Wessen Liebe will ich mir erarbeiten? Die gute Nachricht ist, Gott liebt dich nicht mehr oder weniger durch das, was du tust. Er liebt dich sowieso schon vollkommen. Und für eine Beziehung mit dir hat er alles getan. Du brauchst, und das Wichtige ist, du kannst nichts tun, um von deiner Seite aus diese Lücke zu schließen. Ich habe noch 4 ganz konkrete Freiheiten formuliert, beziehungsweise aus diesem Buch übernommen, die Gott dir heute Morgen zusprechen will. Wenn du sagst, ich möchte diese Freiheit in Christus wieder neu entdecken oder vielleicht zum ersten Mal, dann lass dir gesagt sein, das Evangelium, also diese gute Nachricht davon, was Jesus getan hat, diese befreit dich von deinen Selbstzweifeln und von Unsicherheit. Du kannst dein Vertrauen auf Christus Gerechtigkeit setzen, denn in ihm hat Gott dich schon angenommen. Unabhängig von deinen Taten. Deine neue Identität lautet Gottes geliebte Tochter, Gottes geliebter Sohn. Das zweite, das Evangelium befreit dich von dem Druck, meinen Wert unter Beweis stellen und besser zu sein zu müssen als andere. Sei gewiss, du bist unendlich geliebt und unendlich wertvoll in Gottes Augen. Nichts kann deinen hohen Wert vor Gott kompromittieren. Und Gottes tiefe Liebe kann nichts von dir wegnehmen. Nichts, weder von anderen abgelehnt noch verspottet zu werden oder schlechter zu sein als andere oder weniger zu haben als andere. Nicht, wenn das Evangelium bestimmt, wer du wirklich bist. Das Evangelium befreit mich auch von meinem Egozentrismus und Egoismus. Denn du tust Großartiges nun nicht mehr, um deinen Egoismus zu pflegen, sondern aus Dankbarkeit für Gottes Liebe und zu seiner Ehre. Und das Evangelium befreit dich von der Angst zu versagen und an deinen eigenen Fehlern zu scheitern, denn dein Wert ist nicht von deinen Leistungen und von deinem Versagen abhängig. Es beruht nämlich auf dem, was Jesus Christus für eine vollkommene Gerechtigkeit für dich vor Gott bewirkt hat. Und es zählen nicht mehr deine Fehler, sondern dass Jesus Christus vollkommen war. Wir werden gleich das Abendmahl miteinander feiern. Und das Abendmahl ist eine gute Möglichkeit und ein Raum, ein Zeitraum, in dem du das ganz neu für dich festmachen kannst. Oder es ganz neu und viel intensiver noch auf dich wirken lassen kannst. Denn das Brot und der Wein, das repräsentiert genau das, was wir gerade gehört haben. Es repräsentiert das, Jesus Christus hat alles für dich getan. Und du kannst gerecht vor Gott stehen, nicht weil du gerecht bist, sondern weil Jesus Christus gerecht ist und dich gerecht gemacht hat. In ihm. Deine Identität liegt in Jesus Christus und nicht in dem, was du erreicht hast. Und ich lade dich ein, einfach in diesen nächsten Minuten jetzt zu verweilen vor Gott mit Dankbarkeit, vielleicht mit Erfülltsein, mit einem neuen, bewusst gemacht sein, was Jesus für dich getan hat. Schau weg von dir und von mir und von jedem anderen, sondern schau auf Gott. Schau auf ihn und konzentriere dich auf ihn. Und nochmal zurück zu dem Öl. Vielleicht bist du viele Jahre lang mit falschem Öl unterwegs gewesen. Zweitaktmotorenöl funktioniert nicht, wo so ein Öl gebraucht wird. Das kann zu schweren Motorschäden führen. Vielleicht fährst du auch schon lange mit zu wenig Öl und dir fehlt die echte Begegnung mit Gott. Dann sei gewiss, dass er da ist und auf dich wartet. Vielleicht jetzt in diesen nächsten Minuten. Oder du fährst schon lange ohne diese Erneuerung und du merkst, dass gerade der Ölwechsel vollzogen wird von neuem, frischen Öl, wo die Mischung wieder stimmt und das nicht alt und ranzig geworden ist, sondern ein neues Öl für neue Kraft und neue Energie. Dann lass diese Zeit auf dich wirken, genieße sie, genieße die Gegenwart mit deinem Herrn. Und zum Abschluss noch einmal, so als Zusammenfassung dieser Predigt. Ein Christ zu sein bedeutet nicht, moralisch überlegen zu sein. Es bedeutet, in vertrauter Beziehung mit Gott zu leben. Herzliche Einladung, das jetzt in diesen Minuten zu leben und zu erleben.